Ich lese den Text, wir sind in den Sendschreiben, das haben wir schon gesagt. Letzten Sonntag war das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und heute ist das zweite Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Seid getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ja. Smyrna heißt heute Izmir. Ist eine große Stadt an der Westküste Kleinasiens und liegt ca. 70 Kilometer nördlich von Ephesus. Wir haben, soweit ich weiß, keinen Bericht, wie die Gemeinde dort entstanden ist, aber wir haben einen Hinweis in Apostelgeschichte 19,10. Es könnte so geschehen sein, Paulus war über 2 Jahre lang in Ephesus und hat dort täglich gepredigt bzw. diskutiert mit den Leuten. Und das Ergebnis war, wie es da steht, alle in der Provinz Asien, die in der Provinz Asien wohnten, haben das Wort des Herrn Jesus gehört, sowohl Juden als auch Griechen. Also faszinierend, gell? Stellt euch einen Umkreis von 70 Kilometern von Graz vor, alle haben nach 2 Jahren das Evangelium gehört. Unglaublich. So war es dort. Eben Smyrna liegt ca. 70 Kilometer, habe ich schon gesagt, nördlich von Ephesus. Laut Google Maps 16 Stunden Fußmarsch, also nicht weit für damalige Zeit. Ja, wir können annehmen, dass das Evangelium so hingekommen ist und eben dort eine Gemeinde entstanden ist. Aber genau wissen wir das nicht. Ja, Smyrna war eben damals schon eine reiche und bedeutende Stadt. Das hat sich nicht verändert. Und es gab aber auch viele reiche und vor allem einflussreiche Juden. Und das ist wesentlich. Noch eine Vorbemerkung. Smyrna ist die einzige Gemeinde von den 7 Sendschreiben, wo weder ein Tadel noch ein Lob ausgesprochen wird. Der Schwerpunkt liegt wirklich in der Ermutigung zum Durchhalten trotz schwerer Zeiten. Ja, Verbindung zu dem, was wir gerade gehört haben, liegt nahe. Ich möchte den Text langsam durchgehen und dann zum Schluss fragen, was kann das für uns bedeuten? Unsere Situation hier in Graz ist anders, als sie damals in Smyrna war. Trotzdem, denke ich, können wir ganz viel mitnehmen. In den Sendschreiben stellt sich Jesus jeder Gemeinde ein bisschen anders vor. Je nachdem, was gerade die Gemeinde gebraucht hat, rückt Jesus einzelne Eigenschaften von sich in den Vordergrund. Und hier im Brief an die Gemeinde in Smyrna bezeichnet sich Jesus folgendermaßen: Dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Das sagt der Erste und der Letzte. In Offenbarung 22, Vers 13 sagt Jesus von sich: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Er verwendet das Synonym. A und O waren die ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. A und O, beziehungsweise Erster und Letzter, drückt dieses Allumfassende aus. Bevor die Welt war, war Jesus. Und am Ende der Welt ist Jesus noch immer und ist weiter. Es ist allumfassend. Er überspannt alles. Mit 15 oder so war ich einmal in einer Kirche in Sizilien und da hat mich etwas wahnsinnig fasziniert. In der Apsis oben ist der allmächtige Jesus dargestellt. Und zwar so die Hände ausgebreitet, blickt das sozusagen herunter. Dieses Allumfassende. Und es hat mich riesig fasziniert, weil wir haben ja immer das Kreuz, den Leidenden, und dort war diese Macht Gottes dargestellt. Offenbarung 1,8 spricht Gott Vater und sagt: Ich bin das A und O. Das heißt, beide, Gott Vater und Jesus, werden gleich bezeichnen sich gleich als A und O, beziehungsweise Jesus hier als Erster und der Letzte. Ja, wenn Jesus von sich als dem Ersten und Letzten spricht, drückt er also damit aus, dass er Gott ist. Ja, weiter. Ich war tot und bin lebendig geworden. Das ist natürlich ein eindeutiger Hinweis auf Jesus Sterben am Karfreitag und Auferstehung am Ostersonntag. Wir haben in dieser ganz kurzen Vorstellung also einerseits diesen Machtaspekt und andererseits das Leiden und dann wieder die Macht der Auferstehung. Wenn wir Offenbarung 1, 17 und 18 dazu nehmen, dann betont Jesus noch einmal ausdrücklich, dass er in alle Ewigkeit lebt und die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich hat. Der Tod ist der letzte Feind, aber Jesus steht drüber. Ja, er weist auf seine allumfassende Macht hin. Von Anfang bis zum Ende ist er der Mächtige. Und er weist auf seine Leiden hin, er kennt das. Und ausdrücklich weist er noch, und das ist mir irgendwie erst mit der Zeit aufgefallen, weist er darauf hin, dass er sagt: Ich habe die Schlüssel vom Toten und Totenreich. Ja? Das heißt, wenn da irgendeiner drinnen ist und ich will, dass der rauskommt, dann spähe auf und lass den rauskommen. Er hat diese Macht. Ja? Jesus kann uns in das Leben hineinführen. Ich habe mir gedacht, gewaltig, ne? So eine Visitenkarte. So ganz kurz, prägnant. Und er beschreibt sich hier als für alle Ewigkeit unendlich mächtig und als Herr über Tod und Leben. Ewiger Gott. Noch etwas. In 1,17 steht: Johannes fällt vor diesen allmächtigen Gott wie tot nieder. Logisch, oder? Wenn du so einer Machtfülle, die alles umfassende Macht begegnest, bang, da ist Schluss. Da fällst du wie tot nieder. Aber was macht Jesus? Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Ich finde das unglaublich, gell? Vor diesem Ersten und Letzten, vor dieser Person mit allumfassender, ewiger Macht, braucht Johannes sich nicht zu fürchten. Stellt sich natürlich die Frage, müssen wir uns fürchten? Die lasse ich jetzt einmal offen. Soweit zur Beschreibung von Jesus über sich selber. Gehen wir weiter. Was lässt dieser allmächtige Jesus der Gemeinde in Smyrna ausrichten? Ich lese Vers 9. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts vor dem, was du erleiden wirst. Ja, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Ich kenne deine Werke und Drangsal und deine Armut. Ich habe ein bisschen nachgeschaut in verschiedenen Übersetzungen. Das Wort Werke kommt offensichtlich nicht in allen Übersetzungen vor. Warum, weiß ich nicht. Aber in allen Übersetzungen, die ich irgendwo gelesen habe, war dieser Hinweis auf die Drangsal und Armut, in der die Gemeinde lebt. Die Gemeinde lebt offensichtlich in schwierigen Zeiten. Und Jesus sagt der Gemeinde, ich kenne das, ich weiß es. Mit anderen Worten, ich Gott, Jesus, sehe dich. Schläft, der Gott Israel schläft noch, schlummert nicht, hat der Oliver gerade vorgelesen. Ich sehe dich. Es ist Jesus nicht egal, wie es der Gemeinde in Smyrna geht. Jesus spricht zu ihnen, er kennt ihre Bedrängnis, ihre Armut. Offensichtlich hatten sie wenig Geld und wurden ausgegrenzt, weil sie an Jesus glaubten. Aber Jesus sieht es. Diese Aussage direkt von Gott muss die Geschwister ermutigt haben, oder? Die Geschwister in Smyrna. Es hat mich erinnert an einen Vers, 1. Mose 16, wo die Hagar davonläuft und sich dann irgendwann in der Wüste wiederfindet und Gott anfängt mit ihr zu reden und das Ergebnis dieses Gesprächs ist, dass die Hagar dann ganz überrascht sagt, wow, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich denke, wenn wir das glaubend erkennen für unsere eigene Situation, dann verändert sich jede Situation. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Ja, nachher wollen wir weitergehen. Okay, irgendwas geht jetzt nicht mehr. Ab, ah ja, jetzt. Nein, zurück bitte, zurück. Ja, lass mal so, ist es okay. Ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Es gibt einen Geschichtsschreiber mit Namen Eusep, der im Jahr 260, ungefähr 260 geboren wurde und bis ca. 339 nach Christus gelebt hat. Und der berichtet, dass die Juden damals einen ganz speziellen Hass auf die Christen hatten. Zum Beispiel wurden eben von Juden die erste Gefangenschaft und wahrscheinlich auch die zweite Gefangenschaft von Paulus herbeigeführt. Es ging letztlich um die Frage, wer sind die richtigen Juden? Wir althergebrachten Juden oder ihr Christen? Wer sind die Auserwählten und Gesandten Gottes? Johannes 8, 31, jetzt versuche ich es noch einmal. Nein, okay, da steht. Okay, lassen wir es einfach so. Johannes 8, ab Vers 31 wird dieses Thema auch behandelt und Jesus fällt dort wie hier in unserer Stelle dasselbe Urteil. Wer Jesus nicht anerkennt, wer Jesus sogar tötet, hat nicht Abraham zum Vater, sagt er in Johannes 8, sondern in Wahrheit folgt er dem Teufel nach. Die jüdische Synagoge in Smyrna kämpft gegen die Gemeinde Jesu. Und ist damit nicht ein Gotteshaus, sondern erweist sich damit als ein Haus Satans. Ein klares Urteil. Das Problem war nur, die hatten die Macht. Und die christliche Gemeinde war ein armer, seliger Haufen. Persönlich finde ich schwierig, über Armut und Verfolgung zu reden. Weil ich habe damit keine Erfahrung eigentlich. Ich bin ein paar Mal ausgelacht worden wegen meines Glaubens, Und wahrscheinlich hat auch meine berufliche Karriere darunter gelitten, dass ich versucht habe, Jesus nachzufolgen. Aber das war keine Verfolgung. Das war lächerlich eigentlich. 3. Drangsal, da denke ich heute an die Christen, und jetzt genau, jetzt sind wir wieder da, danke. Das sind die 10 Länder, die ersten, wo am meisten, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Nordkorea, wenn sich einer aus der Familie bekehrt, wird die ganze Sippe oder ganze Familie inhaftiert in Zwangslager und so weiter. Ein Riesendruck und so weiter. Nigeria, viele Nigerianer sind hier. Da werden Christen wirklich bedrängt. Aber ich habe persönlich, wie gesagt, keine wirkliche Erfahrung. Deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich, darüber zu reden. Was macht Jesus jetzt um diese Gemeinde? Wie geht Jesus mit dieser Gemeinde um? Der gesagt hat, ich kenne deine Situation genau. 2 Dinge werden erwähnt. Das eine ist schön und das zweite ist ein Schock, meiner Meinung nach. Das Schöne ist, ja, ich kenne deine Armut. Ich kenne deine Armut. Du bist aber reich. Offensichtlich hatten die Gemeindeleute wenig Geld. Die Feindschaft mit den Juden hat wahrscheinlich mit den mächtigen Juden hat ihre Geschäftsmöglichkeiten reduziert. Sie sind arm. Aber Jesus weist sie darauf hin, dass sie eigentlich reich sind. Ihr Glaube stellt einen großen Reichtum dar. Sie wissen, dass sie Frieden mit Gott haben, dass ihnen all ihr Fehlverhalten vergeben ist, dass sie geborgen sind bei Gott und so weiter. Und das ist ein unendlicher Reichtum, oder? Und das hat mich so fasziniert. Jesus versucht oder hilft ihnen, den Blick in die richtige Richtung zu lenken, nämlich auf den himmlischen Schatz. Das ist eine Herausforderung manchmal, oder? In diese Richtung zu schauen. Wenn irgendwas gerade schief gegangen ist oder du zuschauen musst, wie wir das momentan vielleicht alle tun, wenn dein erspartes Geld zerrinnt durch die Inflation oder wenn so wie es unseren Geschwistern in der Ukraine geht oder auch in Israel, du einfach bemerkst, dein Haus ist gerade zerbombt worden. Und dann den Blick auf den himmlischen Reichtum zu lenken, ist eine Herausforderung. Mir fällt es schwer bei viel kleineren Dingen. Jesus versucht, ihren Blick zurechtzurücken. Ja, in unserem Badezimmer habe ich einen Zettel, wo der soll mich jeden Morgen daran erinnern, dass Gottes Heiliger Geist auch in mir wohnt. Was für ein Reichtum. Was für ein Vorrecht, Kind dessen zu sein, der sagt, ich bin das A und das O. Ich möchte mir jeden Tag bewusst machen, was für ein Reichtum es ist, Wohnung des Heiligen Geistes zu sein. Und ich brauche das, auch wenn ich nicht verfolgt werde. So, das war der erste, das sozusagen der schöne Blick, der Blick auf den Reichtum, den sie bei Jesus haben. Aber jetzt kommt der Hammer, aus meiner Sicht der Hammer. So, ich kann das wieder bitte weiterdrücken. Danke. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Da ist eine Gemeinde, der geht schon schlecht. Die haben Mühe, finanziell zu überleben. Und die werden in ihrer Stadt verspottet und ausgegrenzt. Und Jesus lässt ihnen sagen, es wird Ärger. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen lassen. Und wenn die ersten ins Gefängnis kommen, dann ist natürlich für die ganze restliche Gemeinde die Frage, wann bin ich dran? Aber dazu sagt Jesus, bitte weiterdrücken, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Das ist leicht gesagt, aber nicht leicht getan, oder? Warum sollen sie nichts fürchten von dem, was auf sie zukommt? Welche Begründung steht da? Es ist eine Prüfung. Damit ihr geprüft werdet, ist das Gefängnis. Es ist nicht das Ende, es ist eine Prüfung. In schwierigen Situationen ist es entscheidend, ob ich noch Hoffnung habe oder ob ich resigniere. Viktor Frankl, der im KZ war unter dem Hitler-Regime, beschreibt, wie Ende 1944 ganz viele seiner Mithäftlinge verstorben sind, weil sie sich eingebildet hatten, sie werden zu Weihnachten 1944 zu Hause sein. Und dann war es nicht so. Hitler war noch immer da. Und dann haben sie einfach aufgegeben und sind gestorben. Ein paar Monate zu früh. Hoffnung aufgegeben. Ja. Und Jesus sagt ihnen, es ist eine Prüfung. Gebt nicht auf. Das Zweite, es ist eine zeitlich begrenzte Prüfung. Vielleicht danke. 10 Tage steht da. Die 10 Tage sind wahrscheinlich symbolisch gemeint. Aber es bedeutet sicher nur eine kurze Zeit, nicht lang. Eine Auslegungslinie der Offenbarung geht davon aus, dass Johannes im Gefängnis geschrieben hat auf Patmos und dass das zensuriert wurde und er daher viele Dinge verklausuliert sagen musste, damit das durch die Zensur durchgeht. Und die Verklausulierung war durch das, was die Christen kannten, das Alte Testament. Ja, wer erinnert sich noch an 10 Tage Prüfung im Alten Testament? Wir haben es vor nicht so langer Zeit gehabt. Daniel. Daniel hat gesagt, prüf mich doch 10 Tage lang. Gib mir 10 Tage lang nur Gemüse zu essen. Und dann schau, wie es mir geht. Und Daniel besteht diese Prüfung. Hoffnung, Hoffnung. Aber der nächste Satz stellt die Frage, diese Hoffnung in Frage, bitte weiterdrücken. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich die Krone des Lebens geben. Die NGÜ übersetzt, lass dich noch einmal weiterdrücken, bitte. Ja, unten steht es, NGÜ übersetzt. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Offensichtlich müssen sie nicht nur damit rechnen, sagt Jesus ihnen, dass sie ins Gefängnis kommen, sondern dass auch manche sterben werden. Sei getreu bis in den Tod. Doch nichts mit der Hoffnung? Oh ja, es gibt eine Hoffnung, die über das hinausgeht, dass die Leute wieder freigelassen werden aus dem Gefängnis. Jesus ermutigt sie, weiter an ihn zu glauben. Warum? Weil es einen ewigen Lohn gibt. Sterben ist nicht das Letzte, weil Jesus ja den Tod überwunden hat. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Er kann uns herausholen. Und denen, die Jesus bis zum Ende vertrauen, diesen Siegeskranz geben kann. Der Siegeskranz, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens. Der Siegeskranz ist das ewige Leben bei Gott. Der zweite Tod, von dem hier gesprochen wird, der die ewige Trennung von Gott bedeutet, hat keine Macht mehr über die, die Jesus treu bleiben. 2 Punkte möchte ich noch kurz erwähnen und dann möchte ich fragen, was machen wir damit? Es wird ein paar Minuten länger dauern, sorry. Das Erste, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, steht da. Wenn man das liest, kann man schon fragen, hat Jesus das A und O der Geschichte keine Macht, das zu verhindern? Die Botschaft ist offenbar, Gott lässt die Prüfung zu. Er lässt Satan ein Stück gewähren. Ja. Und die Grauslichkeiten, die wir momentan jeden Tag im Fernsehen sehen oder in den Nachrichten hören, zeigen das sehr deutlich. Aber Gott steht weit drüber. Er sagt, nur kurze Zeit. Die Macht bleibt bei Gott und Jesus. Und indem Jesus der Gemeinde vorhersagt, was geschehen wird, zeigt er seine Macht. Und das Zweite, warum erleben Sie diese Prüfung? Es ist spannend, ich habe es spannend gefunden, im sechsten Sendschreiben, im Sendschreiben an Philadelphia, da wird auch von dieser Synagoge des Satans geredet. Offenbarung 3,9. Und dort ist es aber so, dass sich Menschen aus dieser Synagoge des Satans zu Christus bekehren. Und in Smyrna ist es so, dass diese Menschen aus der Synagoge des Satans die Christen ins Gefängnis bringen. Machen die Christen in Smyrna was falsch? Es steht nichts da. Gott macht es hier so und dort anders. Können wir das logisch erklären? Ich nicht. Römer 9,20 steht, O Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? O Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Graham Greene, ein Schriftsteller, das habe ich zufällig jetzt gelesen, hat gesagt, ich würde mich weigern, an einen Gott zu glauben, den ich verstehen kann. Ist eine Herausforderung. Aber letztlich ist Gott so viel größer, der Anfang und das Ende. Ja, wir können uns nur beugen vor ihm. Es ist nicht Strafe, es ist ein heftiger Test, was die in Smyrna erleben werden. Was ihnen versprochen wird als Lohn, ist die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Das soll sie motivieren, durchzuhalten. Soweit zum Text. Was bedeutet das für uns heute? Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Hier steht den Gemeinden. Die Sendschreiben wurden den verschiedenen Gemeinden gegeben und heute lesen wir sie und stehen davor. Was machen wir damit? Sind wir bereit zu hören? Und wenn ja, was soll man hören? Ich habe schon gesagt, unsere Situation in Graz ist anders als damals in Smyrna, oder? Wir brauchen uns zumindest derzeit nicht zu fürchten, ins Gefängnis zu kommen, weil wir an Jesus glauben. Es kommen Leute aus anderen Ländern zu uns her, weil sie hier sicher sind und nicht verfolgt werden. Wenn ich unsere Autos vor der Gemeinde sehe und unser Haus sehe, dann kommt mir der Verdacht, gar so arm sind wir nicht. Als Gemeinde, als Einzelne, oder? Unsere Situation ist anders als damals in Smyrna. Und ich weiß nicht, was Jesus der Falkenhofgasse geschrieben hätte. Ich möchte einfach versuchen, ein paar Dinge aus dem Text herauszunehmen. Und ihr dürft es bitte sehr, sehr gerne prüfen, ob ihr das auch so seht. Ich denke, das Erste, was mir aufgefallen ist, Jesus, kannst du weiter drücken, bitte? Achso, na, da sind wir schon. Jesus ermutigt uns, indem er uns an seine Allmacht erinnert. Ich bin der Erste und der Letzte. Ist eine Herausforderung. Ja. Wir sind unter seinem Schutz. Das Zweite, Jesus ermutigt uns, nicht nur die Schwierigkeiten zu sehen, genau, sondern auch das, was den Reichtum, den wir durch den Glauben haben. In Wahrheit bist du aber reich. Vielleicht hat dich dein Chef vorgestern abgequatscht. Oder dein Lehrer. Oder wer auch immer. Und du kannst sagen, ja, okay, vielleicht war es zu Recht, vielleicht war es nicht zu Recht. Es tut weh. Aber in Wahrheit bin ich in Christus reich. Sein Geist wohnt in mir. Ja, Glaube kann auch uns etwas kosten. Aber wir haben diesen unglaublich großen Schatz durch unseren Glauben. Das nächste, Jesus will uns aufgrund unserer Geborgenheit in ihm ermutigen, dass uns Widerstand gegen Christus nicht ängstlich oder mundtot macht. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Das nächste, Jesus will uns ermutigen, Schwierigkeiten aufgrund unseres Glaubens nicht als Katastrophe zu sehen, sondern als Prüfung, damit ihr geprüft werdet. Als Chance, den nächsten Punkt zu üben. Und der nächste Punkt ist aus meiner Sicht der wichtigste. Die große Frage aus meiner Sicht an uns aus diesem Text scheint mir zu sein, wo ist mein Lebensziel? Jesus verspricht der Gemeinde als Endergebnis des Glaubens die Krone des Lebens. Das heißt, nicht in den zweiten Tod zu kommen oder etwas einfacher ausgedrückt, in Ewigkeit mit Gott zu leben. Ist diese Krone des Lebens dein und mein Lebensziel? Oder geben wir uns mit Imitationen zufrieden? Ich finde die Frage herausfordernd, wirklich herausfordernd. Hat zum Beispiel dein Glaube oder mein Glaube vielleicht das Hauptziel, dass wir uns gut fühlen? Dann wird es schwierig werden. Prüfungen können das aufdecken. Sie können helfen, dass wir erkennen, dass es eigentlich nur darum geht, wo verbringen wir die Ewigkeit? Und dass das schöne Gefühl beim Singen von Lobliedern oder in einer intensiven Gebetsgemeinschaft oder so, das ist schön, das ist okay, aber ist nicht das Ziel. Wo ist dein Ziel? Wo ist mein Ziel? Willst du dir hier auf der Erde einen Namen machen? Willst du von allen anderen bewundert werden? Willst du ein gutes materielles Leben haben? Wenn dein Ziel ist, gut zu leben, dann wird es schwierig, wenn du alt und vielleicht krank wirst. Wenn dein Ziel dagegen die Ewigkeit ist, dann bringt dich das Alter deinem Ziel jeden Tag einen Schritt näher. Und du kannst jubeln. Trotz Schwierigkeiten, weil du bald in diesem ewigen Leben bist. Wenn dein Ziel eine große Karriere ist, dann ist die Pension ein Horror. Weil in der Pension geht sich der Porsche nicht mehr aus. Es ist so. Und alle deine Titel, die du dir vielleicht mühsam mein ganzes Leben erarbeitet hast, sind alle weg. Haben keine Bedeutung mehr. Wenn dein Ziel der Siegeskranz des ewigen Lebens ist, dann ist die Pension wie ein Paradies, weil du mehr Zeit hast, die Botschaft Jesu weiterzugeben. Und so weiter und so weiter. Wo ist dein Ziel? Wenn wir die Ewigkeit in unserem Denken ausklammern, dann werden wir Gott oft als sehr ungerecht empfinden. Und vieles wird uns aus der Bahn werfen. Wenn wir die Ewigkeit in unser Denken, unsere Ausrichtung mit integrieren, dann ändert sich das Bild. Denn dann weiß ich werde in Ewigkeit mit Gott sein. Es wird wunderbar. Und Jesus sagt, denke ich auch uns, ja, es ist vielleicht manchmal schwierig, aber vertrau mir, ich bin das A und O, ich habe den Tod überwunden und ich nehme dich mit hinein in das ewige Leben. In diese Überwindung des Todes, wenn du mir vertraust. Und in diesem Wissen wird es viel leichter, die Probleme, die wir heute haben, richtig einzuordnen. Paulus tat das. Und Paulus, für ihn hatte der Tod nichts Schreckliches mehr, sondern der Tod war der Beginn des Empfangs des Siegeskranks des Lebens. Ganz bei Gott sein. So sehen wir bei Paulus eine ganz große Freiheit. Und ich denke, Jesus will uns auch in diese Freiheit hineinführen. Um in diese Freiheit zu kommen, müssen wir unseren Alltag von diesem ewigen Lebensziel her bewerten. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Ich möchte dir danken für diesen Text. Ich möchte dir danken, ja, dass wir zu dir kommen dürfen in all unserer Begrenztheit. Und ich bitte dich, Herr, übersetz du, korrigier du das, was ich anders gesagt habe, als du wolltest, Herr. Herr, rede du und hilf uns zu sehen, dass du uns hineinbringen willst in diesen Siegeskranz des Lebens. Amen.